Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable, quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve, dem einzig wahren Podcast zum glorreichen VfB Oldenburg. An meiner Seite wie immer mein sehr geschätzter Kollege Lars. Moin Lars.
Warum, was für eine dynamische Begrüßung von mir. Ich grüße dich.
Ich nehme mal direkt vorweg, ich habe mich heute extra in Gedenken an deine Frankfurter ganz in schwarz gekleidet. Das war ja am Wochenende leider nicht so ein toller Auftritt. Gegen ein doch sehr stark rotiertes Bayer 04 Leverkusen, ne?
Eieiei, Sarum. Wir sprechen doch hier über den VfB, oder?
Ja, natürlich, aber...
Möchtest du schon wieder irgendwelche Quervergleiche zum Tabellensechsten der Fußball-Bundesliga ziehen?
Ja, du, wenn ich die Möglichkeit habe, immer.
Ja, was soll ich sagen? Mal gegen Leverkusen kann man auch mal verlieren, hat man ja in dieser Saison gesehen. Das stört mich ehrlich gesagt nicht so.
Und auch wenn
so stark rotiert haben sie übrigens gar nicht. Die haben ja so viele gute Spieler, da waren genug gute auf dem Platz.
Ja, ich wollte es trotzdem nochmal... Quasi.
Bessere Spieler als auch beim FC St. Pauli auf dem Platz auf jeden Fall.
Ja, das hat man gesehen am Wochenende, ne? Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wer die klare Nummer 1 in Hamburg ist, zumindest wenn man nicht auf die Tabelle schaut, ne?
Also wir fangen wirklich gleich mit dem VfB an, aber das kurze Detail muss ich euch noch erzählen. Der Mann kam hier strahlend und singend in den Raum, weil der HSV gegen St. Pauli gewonnen
hat. Man muss die kleinen Momente genießen, ja?
Vierter und steigt schon wieder nicht auf und kommt hier mit einem Lächeln rein.
Du, das ist erstens, Saison ist noch nicht vorbei, die Hoffnung stirbt zuletzt und zweitens, man muss die kleinen Momente genießen. Ja. Wenn es nichts zu feiern gibt, dann muss man sich seine eigene Feier machen. Und das haben wir gemacht.
Das stimmt.
2-3 Tage kann man das genießen und dann ist auch wieder...
Das sei dir auch gegönnt, weil es wird schnell genug wieder traurig.
Das ist lieb von dir. Dankeschön.
So, ja. Kommen wir zum Wesentlichen.
Kommen wir zum VfB. Ihr kennt es, ihr wisst es doch. Mittlerweile seid ihr das doch von uns gewohnt, dass wir hier auch gerne mal über unsere eigenen privaten Vereine, sag ich mal, uns ein bisschen aufziehen. Ja, ja, VfB
war
Oldenburg.
Ja, ein besonderes Wochenende bei deinem Verein.
Eben, das kommt noch dazu. Bei deinem eben auch. Eine 1-5 Klatsche kommt auch nicht alle Tage vor. Ja. Gut, sei es drum. Der VfB hat gewonnen am Wochenende gegen Eimsbüttel.
Kommt auch nicht so häufig vor auswärts, könnte man sagen.
Kommt auch nicht vor auswärts. Ich glaube, fünf Auswärtssiege, ein bisschen.
Fünfte Auswärtssiege im 16. Auswärtsspiel.
Ja, das ist schon. Also
eine Mannschaft, die eigentlich oben mitspielen kann und wollte. Ein bisschen wenig, ne?
Ein bisschen wenig, aber standesgemäß der Sieg, würde ich sagen. Eimsbüttel ist dadurch jetzt.
Kurzer Zusatz, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die letzten zwei Auswärtsspiele beide gewonnen wurde. Also das heißt, beim HSV 2-2-0 und jetzt in Eimsbüttel 2-1. Das heißt, kurz zurückgerechnet, nach 14 Auswärtsspielen waren es genau 3 Siege.
Vielleicht sollte jedes Auswärtsspiel des VfB in Hamburg stattfinden. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht.
Haben wir tatsächlich schon auch geschrieben heute. Das war, beide Spiele waren ja im Sportpark Eimsbüttel, also auch der HSV 2 spielt da. Ein gutes Pflaster für den VfB. Leider haben da nicht mehr Auswärtsspiele stattgefunden. Ja.
2-1 am Ende gewonnen, Eimsbüttel durch das Ergebnis, muss man sagen, leider abgestiegen. Aber es hatte sich ja angedeutet, alle drei Oberliga-Aufsteiger gehen jetzt direkt wieder runter. Eimsbüttel, Spelle Feenhaus und
Kilia Kiel.
Ja, das war irgendwie, ich meine mich noch ganz vage zu erinnern, als wir zu Beginn der Saison ein bisschen über die Liga geredet haben, war zu erwarten, weil es standesgemäß gerade für Aufsteiger aus den Oberligen hier im Norden sehr schwer ist, irgendwie sich zu etablieren. Es sei denn, es steckt halt eine Menge Geld hinter.
Ja, genau, natürlich. Also Geld hilft immer. So eindeutig zu erwarten, ja, in Teilen schon, aber ich finde es halt schon schade. Also das
natürlich ist es schade,
genau,
ja, klar.
Die drei Mannschaften, die hochkommen, letztlich ehrlich gesagt, ich will ihnen nicht zu nahe treten, aber dann keine Bereicherung für die Liga waren, sondern wirklich von Anfang an chancenlos waren alle drei. Eimsbüttel war noch so ein bisschen nah dran, aber die haben jetzt 11 Punkte Rückstand auf Jeddelo, die einen Platz vorher davor stehen. Also letztlich auch chancenlos. Ja, alle drei Mannschaften echt überfordert gewesen insgesamt in der Liga. Finde ich persönlich wirklich ein bisschen schade, aber wie du sagst, ja, es ist natürlich nicht so einfach, aber es hängt schon auch daran, wer da hochkommt, ne? Also da kommt schon auch hin und wieder mal eine Mannschaft hoch mit mehr Geld, siehe Kickers Emden nächste Saison.
Ja, oder vor einigen Jahren Teutonia Ottensen, die haben sich mittlerweile auch etabliert.
Ja.
Alle paar Jahre hast du so eine Mannschaft und ja, abwarten, wie es so in den nächsten Jahren für die Aufsteiger weitergeht. Zum VfB, diese Folge, vor allem dreht sich ganz viel um Personal. Wir haben letzte Woche schon oder in der letzten Folge schon darüber gesprochen, was so im Raum stehen könnte, wer bleiben könnte, wer gehen könnte, Stichwort Verträge. Da hat sich einiges getan in den letzten 7 Tagen, da reden wir auf jeden Fall drüber. Vorher reden wir aber natürlich nochmal im Detail auch über das Spiel gegen Eimsbüttel. Am Ende ein ungefährdeter Sieg, wenn auch die Tore da erst in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Zwar relativ schnell hintereinander, ich glaube 10 Minuten hintereinander, 57. das 1-0 und 66. das 2-0. Ja, irgendwie ein Spiel, ich habe es eben schon gesagt, standesgemäß. Das hat einen auch nicht vom Hocker gerissen, was man da jetzt gesehen hat. Aber ja, ich meine, solche Spiele gibt's auch, müssen auch mal sein. Und ja, zum Ausklang der Saison, glaube ich, auch ganz
gut. Ja, genau, man muss jetzt echt ein bisschen aufpassen, dass man die Spieler auch nicht zu sehr runterredet,
ja.
Aber sie haben natürlich einfach nicht mehr die ganz große sportliche Bedeutung. Das merkt man ihnen durchaus auch an. 2-1, ja, hört sich ehrlich gesagt knapper an, glaube ich, als es war. Der VfB hatte schon in der ersten Halbzeit ja 4-5 recht gute Chancen, ohne wirklich zu glänzen. Also das war wirklich auch, wie du gesagt hast, es war jetzt kein großes Spiel, aber die Chancen waren da. Der VfB war die bessere Mannschaft, was ja auch zu erwarten war. Ja, und geht dann relativ früh in der zweiten Halbzeit, 57. Minute durch Kramer Krasniqi in Führung. Astreines Abstaubertor, würde ich sagen. Und vorher Ping-Pong.
Ja, und ich will das hier nochmal betonen, nach einer fast schon Joga Bonito Dribbeleinlage von unserem Stürmer Markus Ziereis.
Die hat's dir angetan.
Die hat's mir angetan. Also
eigentlich war es ja nur ein Haken nach innen.
Ja, der Haken hat aber irgendwie gefühlt 90 Jahre gedauert, aber der Eimsbüttler ist trotzdem auf den Popo gefallen.
Ich weiß gar nicht, dass du das so negativ siehst.
Ich sehe das nicht negativ. Ich fand das nur
tatsächlich ein bisschen anders. Also
nein,
ich weiß,
das war eine gute Aktion von Ziereis. Das will ich. Also wie gesagt, ich sage hier überhaupt nichts Negatives.
Kein Aurel Luongo, der dann
nein, natürlich
in innen zieht und
vollsprint. Ich fand einfach, in dem Moment sah es einfach, es hatte so eine gewisse Komik,
ja,
so ein bisschen. Also das ist jetzt überhaupt nicht als, es ist kein Vorwurf oder sonst was, sondern manchmal hat man das ja einfach, dass gewisse Aktionen am Ball oder auch ohne Ball eine gewisse Komik mit sich bringen. Und als ich gesehen habe, dass CIS da den Sprint anzieht und dann die Körpertäuschung macht und nach innen zieht, das war Prime R9 Ronaldo, muss ich sagen.
Also um euch kurz einmal mitzunehmen, Markus Ziereis hat im rechten Strafraumbereich den Ball auf dem rechten Fuß liegen und ja, täuscht dann einen Schuss oder eine Flanke, je nachdem an, auf jeden Fall Ausholbewegung und nimmt den Ball dann mit nach innen. Was tatsächlich ein bisschen lustig auch aussieht, ist wie der, also wenn man sich im Stream nochmal anguckt, wie der Eimsbüttler dann doch so ja, recht langsam gen Boden sinkt, auf
wie so eine Bahnschranke,
weil er halt kurz ausgerutscht ist. Ja, Ziereis zieht dann nach innen, schießt mit links auf die lange Ecke, Innenpfosten, Ball prallt gegen den anderen Innenpfosten, von da aus zurück vors Tor. Ich glaube, es ist dann Drilon Demay gewesen, der nachsetzt und den Ball nochmal kurz ablegt und da ist dann Kramer Krasniqi, der zum 1-0 trifft.
Mit seinem
neunte Saison.
Wollte ich auch gerade sagen.
Ja.
Mit Ziereis treffsicherster VfB.
So, da kann man doch schon mal innerhalb der Mannschaft für die letzten beiden Saisonspiele sagen, wir haben noch ein Duell.
Wäre interessant, ob da irgendwelche Prämien ausgeschüttet werden oder ja, ob es vielleicht über private Wette oder so gibt.
Ja, genau, sowas eher. Irgendwie eine Kiste stilles Wasser oder so.
Ja, komm. Also ich glaube auch, dass die Jungs nicht nur stilles Wasser trinken.
Das ist richtig. Auch ohne, dass ich es weiß, gerade bei Markus Ziereis, der ja aus dem Süden der Republik kommt, kann ich mir vorstellen, dass ihm das ein oder andere, die andere Kaltsaftschorle auch gut schmecken würde. Bei Kramer Krasniqi weiß ich es nicht. Aber die beiden liefern sich auf jeden Fall in den letzten beiden Spieltagen noch ein kleines Privatduell, wer der beste Angreifer des VfB wird. Ich kann es ja nicht lassen, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass 9 Saisontore für den besten VfB-Angreifer einfach
zu wenig sind.
Einfach
du
zu
musst
wenig
du,
sind.
Ja, es
und du da.
Wir werden es nicht müde zu betonen.
Ja, und du da auch ansetzen musst, wir reden über das Personal später, Markus Ziereis hat einen Vertrag und wird bleiben, das ist, finde ich, auch für den VfB eine gute Sache und dennoch muss erneut der VfB sich Gedanken machen, wie er in der nächsten Saison im Sturm noch gefährlicher wird und ob er nicht noch ein anderen Typen Mittelstürmer, weiß ich gar nicht, ob ich so nennen würde, aber echt einen klassischen Knipser irgendwo herkriegt.
Ja, zu wünschen wäre es ihnen.
Oder aber man sagt, Markus Ziyech, das war seine erste Saison im Norden. Ne? Das ist natürlich auch eine Umstellung, das ist ein Wechsel, wenn du noch nie im Norden gespielt hast.
Ja, trotzdem, klar, brauchst du mindestens eine Alternative auf der Bank, wenn nicht sogar vielleicht die sich dann als Alternative vielleicht auch für die Startelf. Also ja. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, wie die Überlegungen da sind, aber
genau,
aus unserer Sicht, aus unserer Expertensicht würden wir mal sagen, da bräuchte es auf jeden Fall ein bisschen frischen Wind vorne drin.
Ich wollte meinen Gedanken noch zu Ende bringen. Es heißt ja häufig bei Spielern aus dem Ausland, und Markus Ziyech kommt ja irgendwie für uns hier im Norden aus dem Ausland, dass man ihnen eine Saison Zeit gibt, sich ein bisschen zu akklimatisieren. Ja, bin ich gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nächste Saison dann deutlich mehr Tore schießt. Wir werden es beobachten.
Ja, und das zweite Ding, da tritt er erneut als...
Credits wieder für Markus Ziyech.
Diesmal als Vorlagengeber, mit quasi diesmal gewollt in Erscheinung. Vorher ist es ein überragender Ball, ich glaube von Deichmann ist es.
Ja, langer Ball.
Aus der eigenen Hälfte. Ich glaube links hinter die Kette von Eimsbüttel bis zur Grundlinie. Da macht Ziyech den Ball super fest, eben das, was ihn so stark macht. Und bringt den Ball von der Grundlinie nochmal in den Strafraum, macht den Ball scharf. Und ich glaube, dann ist es Demai, der da schön in den Ball rutscht und den zum 2-0 über die Linie drückt quasi.
Genau, da hätten wir dann quasi auch schon so unsere erste Alternative für die nächste Saison, die da ist, aber die sicherlich nicht die Königslösung ist. Drilon Demai, der jetzt die letzten Wochen schon regelmäßig im Sturm gespielt hat, auch seine Tore gemacht hat, aber...
Ist ja auch immer die Frage, ob er sich selber da auch sieht. Ne? Also ich meine, klar, manchmal sind Spieler... Also ich will hole jetzt wieder sehr weit aus, aber ein Philipp Lahm hat sich, glaube ich, damals auch nicht unbedingt als Sechser gesehen, bevor Guardiola ihn da eingesetzt hat und hat da trotzdem geglänzt.
Joshua Kimmich sieht sich auch nicht als Rechtsverteidiger und spielt dort deutlich
besser. Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt, aber nichtsdestotrotz...
Wobei, als Stürmer sieht man sich doch gerne, wenn ich jetzt an Drilon Demai denke, macht seine Tore seitdem, spielt, ist ja nichts Schlechtes. Aber... Du hast ja recht, und vor allen Dingen, er ist als Mittelfeldspieler verpflichtet worden, da hat er auch den Großteil der Saison gespielt, dass er eine gute Variante für den Sturm ist, ist ja was Gutes für den VfB.
Aber ja, ohne Frage, klar.
Ihn da jetzt für die nächste Saison quasi so als den Mann zu sehen, der 20 Tore schießen soll, das sehe ich jetzt nicht.
Das glaube ich allerdings auch nicht, nee.
Ja. Man muss bei Markus Ziyech noch eben kurz ergänzen, wenn wir jetzt davon reden, 57. Minute 1-0, 66. Minute 2-0, erst in der 54. Minute eingewechselt. Also der Mann hat mal eben innerhalb von 12 Minuten das Spiel entschieden.
Das Spiel an sich gerissen.
Ja, so kann man es nennen.
Game Changer.
Ja, weil das 1-2 von Eimsbüttel war dann ein abgefälschter Schuss aus 20 Metern in der 90. Minute. Deswegen habe ich auch gesagt, dass es, das Ergebnis 2-1 etwas knapper klingt, als es war. Das war jetzt beileibe kein Glanzauftritt, aber man hat die Aufgabe, die man hatte, recht souverän gelöst und kann damit sicher gut leben.
Und für die, die sich jetzt wundern, warum wir eben die ganze Zeit nur über Ziereis oder Demai als Sturmalternativen gesprochen haben, Max Wegner, da steht jetzt fest, dass er nicht beim VfB bleiben wird. Das letzte Mal, als wir gesprochen hatten, Lars, war ja noch ein bisschen unklar, was passiert. Jetzt wissen wir mehr, Wegner bleibt nicht beim VfB.
Herrliche Überleitung von dir zum kickenden Personal.
Kann ich.
Ja, es hat sich ja tatsächlich das ein oder andere getan. Ja, Max Wegner muss, glaube ich, man muss das Wort muss benutzen, glaube ich.
Wie sagt man immer so schön, er wird gegangen oder wie ist dieses komische Sprichwort? Er wurde gegangen?
Zumindest,
ganz komisch.
Zumindest hätte nach allem, was man hört und wenn man auch die Pressemitteilung des VfB dazu gelesen hat, Max gerne noch ein Jahr drangehängt. Das hat er übrigens vor, ich weiß nicht, wann er genau hier war, 2-3 Monaten.
Auch. Ich wollte es auch eben sagen, da hat das ja auch sehr danach geklungen, dass er sich ja hier sehr wohl fühlt.
Genau, er ist halt einfach topfit, das ist er vom Typ her. Das heißt, er sieht sich weiterhin als Spieler und möchte seine Karriere auch fortsetzen. Und hätte das nach allem Anschein nach oder nach allem, was wir wissen, auch gerne beim VfB getan. Aber man muss halt sagen, Fuad Kilic hat ihn in der Drittligasaison letztlich auf die Bank gesetzt. Da war Patrick Hasenhüttl dann der Stürmer. Und jetzt hat die letzten Wochen Drilon Demai im Sturm gespielt statt Max Wegner. Das sind dann schon recht eindeutige Zeichen, dass ein Trainer nicht unbedingt auf diesen Spielertypen setzt. Obwohl Max ja damals auch gesagt hat, dass die beiden sich richtig zusammengesetzt haben und zusammengerauft haben und so ein klärendes Gespräch da auch einiges bewirkt hat. Dennoch muss man festhalten, so richtig hat es zwischen den beiden offensichtlich nicht gepasst. Und wenn der Trainer dann sagt, wir haben einen 35-jährigen Stürmer, auf den ich nur bedingt Sätze. Will man ihm dann nochmal einen neuen Vertrag geben? Ich glaube, dann kann man als Verein, ja, oder wir können nachvollziehen, dass der Verein dann sagt, so schwer es auch ist, weil Max Wegner nun mal echt ein Gesicht des VfB in den letzten Jahren geworden ist, dass man sich da trennt.
Du hast eben auch nochmal ganz kurz quasi das Alter so ein bisschen hervorgehoben. Ich meine, auch andere Spieler leisten in etwas höherem Fußballeralter. Ich meine, muss man ja dazu sagen, 35 ist jetzt kein Alter, aber erfahrungsgemäß für Fußballprofis geht da so die Karriere so ein bisschen dem Ende entgegen.
Da wird's
aber wie du gesagt hast, Wegner ist auch noch topfit, auch für sein Alter, sage ich mal. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er, egal wo er jetzt am Ende landen wird, auf jeden Fall auch seine Leistungen bringen wird.
Ja, das denke ich auch. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt sich mal unsere Regionalliga hier anguckt, ist ja auch der ein oder andere attraktive Verein in der Umgebung, wo er jetzt auch jetzt nicht, ich weiß nicht, was seine Pläne sind. Ich glaube nicht, dass er jetzt weit weg möchte, glaube ich, hier aus Oldenburg. Aber wenn wir die Regionalliga angucken, Werder Bremen 2 wird wahrscheinlich aufsteigen, der Bremer SV ist in der Liga, beim SSV Jeddelo müssen wir noch gucken, Kickers Emden kommt hoch, also da ist schon das ein oder andere in der näheren Umgebung, wo man ambitioniert kicken kann, Oberliga, Topverein, Köln Atlas, der im Horst spielt, auch noch um Aufstieg, auch eine Möglichkeit.
Ich kann mir aber schon vorstellen, dass er weiter Bock hat, Regio zu spielen. Ich glaube nicht, dass er sie in die Oberliga zieht.
Ja, was heißt zieht? Ist auch immer eine Sache von Angebot und Nachfrage.
Ja, klar.
Ne? Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass vor allen Dingen die Vereine, die hier so in, um die Ecke, nenne ich es mal, von Oldenburg liegen, dass die natürlich einen Max Wegner irgendwo auf dem Zettel haben.
Also so rein aus dem Bauch heraus, würde ich sagen, auch mit Blick auf eine andere feststehende Personalie des VfB, könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch zu Werder 2 gut passen würde. So als erfahrener Routinier, der da vielleicht auch den einen oder anderen Jungspieler an die Hand nimmt.
Ja, finde ich auch eine charmante Idee. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Finde ich auch deswegen interessant, weil er am Anfang seiner Karriere ja schon für Werder 2 gespielt hat. Das heißt, den Verein auch gut kennt. Frage ist so ein bisschen, so eine U23 nimmt natürlich auch nur sehr begrenzt alte Spieler auf. Ich habe gerade nicht so den Überblick. Ich glaube, du hast mal nachgeguckt.
Also, soweit ich weiß, bei Werder 2 sind, glaube ich, mit Chimo Röcker. Ich glaube, das ist der Innenverteidiger, der ist der Einzige, der 30 ist. Und ich glaube, einer der Älteren ist dann noch Stürmer Mike Lukovic,
ja,
der ja die ganze Liga da... 28 Spiele, 47 Tore, ist ja absolut geisteskrank.
47 Tore. Ich
glaub, mit 29 auch eigentlich noch im besten Fußballeralter, aber das sind so die zwei, die quasi auf der jenseits auf der falschen Seite der 25 sind, sage ich mal. Und dann kommt da ja auf jeden Fall ein gesicherter Neuzugang vom VfB auf jeden Fall auch noch zu für die nächste Saison.
Ja, Sebastian Mielitz, wie wir inzwischen wissen. Wenig überraschend, aber auch etwas, was sich da seit der letzten Woche getan hat. Schließt sich wieder Werder Bremen 2 an. Wir haben das schon ein bisschen vermutet in der letzten Folge. Das ist halt auch etwas, was einfach für ihn Sinn ergibt. Und ja, man muss ja auch klar sagen, dass seine Rolle als Nummer 2 beim VfB, so einen Namen auf der Bank in der Regionalliga Nord als zweiten Torwart, macht nicht so wirklich Sinn. Ich habe ja auch mit Sebastian Schachten letzte Woche gesprochen. Ja, er benutzt das Wort, dass es nicht mehr zielführend für Sebastian Mielitz war, auf der Bank zu sitzen. Weil er einfach den Platz an Johnny Peitzmeier verloren hat, der hier ein super erstes Jahr in Oldenburg hatte und dementsprechend auch als Nummer 1 für die neue Saison eingeplant ist.
Und auch bei Marcel Appia gibt es Neues. Sein Vertrag wird ebenfalls nicht verlängert. Da sieht wohl ja vieles nach Karriereende aus. Wenn, dann wird er nach unseren Informationen eher wahrscheinlich unterklassig
This time of year, a good hoodie is absolutely essential. But these days, it's tough to find one that will last through the season. That's why the American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime. So you can count on it to bring you comfort and warmth year after year. Slate Magazine called it the greatest hoodie ever made. And from cotton to zipper, it's made right here in the USA. It's crafted with timeless style, heavyweight fleece, a double-lined hood, and reinforced elbow patches. Which means this hoodie can withstand any outing or adventure. It'll be your new favorite hoodie, and you can depend on it for years to come. Plus, buying from American Giant means supporting local communities of farmers, manufacturers, and more. This season, snag the hoodie that will bring you comfort for life, the American Giant Classic Full Zip, and save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code CLASSIC24 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code CLASSIC24.
Weiter spielen, weil er vor allem jetzt dann auch quasi das nächste Kapitel seines Lebens öffnet sozusagen oder aufschlägt. Er steigt ins quasi normale Berufsleben ein, lässt das Leben als
außerhalb des Fußballplatzes.
Genau, Berufsleben außerhalb des Fußballplatzes, geht da den nächsten Schritt. wünschen wir ihm natürlich viel, viel Erfolg. Und wer weiß, vielleicht sehen wir ja, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen, nochmal auf der anderen Seite der Seitenlinie beim VfB wieder als Trainer.
Das kann sich der VfB, glaube ich, insgesamt auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ja, das ist brandaktuell. Wir nehmen wie immer montags auf. Das hat der VfB heute verkündet. Das ist nicht überraschend, dass Marcel Appia nicht verlängert wird, sag ich mal. Er hat jetzt wirklich in der Rückrunde auch immer nur so ein paar Minuten bekommen. Ja, ist halt 36 Jahre alt. Da sind wir wieder bei dem Thema Ende der Fußballerlaufbahn naht nun mal in diesem Alter. Und ja, dass sich da die Wege trennen, ist zwar irgendwo schade. Auch eins der absoluten Gesichter dieser Mannschaft zusammen mit Max Wegner. Aber absolut nachvollziehbar. Und ja, wie du gesagt hast, ne, jetzt wartet ein neues berufliches Umfeld, in dem er sich sicherlich dann auch erstmal zurechtfinden muss, da viel Zeit investieren muss. Und ich kann mir bei ihm aber echt vorstellen, dass er, wenn er sich erstmal da eingearbeitet hat, dass es irgendwo noch in den Füßen kitzelt oder aber im Trainerbereich kitzelt, dass er da weitermachen wird.
Bei deinem Wort gerade, brandaktuell, musste ich natürlich direkt an die nächste Entscheidung denken. Und du hast eben gesagt, Appia war eines der Gesichter der Mannschaft. Wer sich immer mehr zu einem künftigen Gesicht der Mannschaft entwickelt oder auch weiterentwickeln kann, ist Raphael Brandt, der jetzt seinen Vertrag verlängert hat beim VfB.
Ja, absolut auf jeden Fall eine positive Nachricht für den VfB. Für mich seit Wochen eigentlich der auffälligste Spieler tatsächlich auf dem Platz. Klar, gerade die Offensiven sind auch immer die auffälligeren, aber wirklich in guter Form. Finde ich auch nicht immer, also ich habe es schon letzte Saison gesagt, ich finde es nicht selbstverständlich, weil ich wirklich finde, dass da echt Qualität zu sehen ist. Wenn er gut drauf ist, der hat da auf jeden Fall auch seine schwachen Phasen und er hat auch vor allen Dingen beim Thema Effektivität, finde ich, kann er sich echt verbessern. Aber ein Spieler, der der Mannschaft absolut gut steht und der, wenn er in Form bleibt, meiner Meinung nach fast immer gesetzt sein wird.
Ja, und so grundsätzlich, so ist das ja so ein kleiner roter Faden, der sich da durch die Personalentscheidungen zieht. Also viele, ich sag mal, ältere Spieler, die den Verein jetzt verlassen. Ja, das schreit ja fast schon nach einer quasi Erfrischungskur für den Kader des VfB.
Das Wort Umbruch liegt einem quasi automatisch.
Ja, ich will jetzt nicht direkt von Umbruch sprechen, aber es hat Schachten ja auch im Gespräch mit uns nochmal erwähnt, dass vor allem jetzt mit der neuen Perspektive des bald kommenden Stadions der VfB ja auch neue Möglichkeiten hat, vielleicht sich auch perspektivisch nochmal anders aufstellen möchte, nochmal mit mehr jungen Spielern, die sich weiter beim VfB entwickeln und etablieren sollen. Und ja, wer weiß, wohin das Ganze führt. Vor allem ja, diese Möglichkeit durch das neue Stadion, glaube ich, könnte ich mir auch schon vorstellen, auch wenn man das im ersten Moment vielleicht nicht denkt, aber das für den einen oder anderen, vor allem jungen Spieler, vielleicht schon den Verein auch attraktiver macht auf jeden Fall.
Absolut, also völlig ohne Frage. Also die Aussicht, in so einem neuen, schönen, schicken Stadion zu spielen, ist, glaube ich, für jeden jungen Fußballer attraktiv. Ja, den Blickwinkel fand ich tatsächlich auch recht interessant, den Sebastian Schachten da bei uns im Gespräch geäußert hat. Er hat halt gesagt, dass wir ihre Planung ein Stück weit jetzt nach dem neuen Stadion auch ausrichten müssen. Und das heißt halt, dass man den einen oder anderen jungen, entwicklungsfähigen Spieler dazu holen möchte, den man dann entwickeln kann. Und das heißt für mich, das hat er natürlich so nicht gesagt, das heißt für mich, der VfB will jetzt nicht auf Krawall eine Mannschaft zusammenstellen, die unbedingt nächstes Jahr schon aufsteigen muss. Der VfB wird wie immer ehrgeizig sein und oben mitspielen wollen, aber
auf Biegen und Brechen jetzt vielleicht nicht unbedingt.
Genau, weil man halt auch weiß, was dann wieder für Herausforderungen warten würden in der dritten Liga, wenn man noch im alten Marschwegstadion kicken muss. Wird niemals jemand vom VfB natürlich so sagen. Und das ist ja auch, wenn man sich jetzt, haben wir ja letzte Woche schon getan, die Spieler anguckt, die schon unter Vertrag stehen für die neue Saison. Da rennt dann jetzt nächste Saison auch keine Mannschaft rum, die einen Altersschnitt von 21 hat. Christopher Buchtmann hat Vertrag, Leon Deichmann hat Vertrag, Nico Knieschock hat Vertrag, Raphael Brandt hat verlängert, Kapitän Patrick Möschel ist da, Markus Zier ist es weiterhin da. Das sind ja alle schon
Spieler, aber
die über Routine, Erfahrung verpflichten. Und daher macht es ja nur Sinn, den einen oder anderen Jungen dazuzunehmen, den man dann über ein, zwei, drei Jahre entwickeln kann und der dann vielleicht bereit ist, irgendwann auch mal wieder auf Drittliganiveau Fußball zu spielen.
Ich finde aber auch, dass die Altersstruktur in des Kaders auf jeden Fall sehr gesund aussieht. Und wie gesagt, der ein oder andere junge Spieler natürlich würde vielleicht dann auf der einen oder anderen Position der Mannschaft gut tun. Wer weiß, wie sehr sie vielleicht auch auf die Jungs aus dem eigenen Nachwuchs setzen. Da haben wir auch letzte Woche noch kurz drüber gesprochen. Kilic wird es am besten wissen. Der hat jetzt ein halbes Jahr jetzt fast ja nochmal gesehen, Dreivierteljahr ja schon fast, und wird am besten wissen, was die Jungs in der Lage sind. Vielleicht bekommen sie in der neuen Spielzeit, gerade wenn du sagst, wenn vielleicht jetzt nicht auf Biegen und Brechen der Aufstieg das Ziel ist, vielleicht kriegen sie dann auch mal mehr Minuten. Gerade ein Tom Geider zum Beispiel, der ja jetzt im Vergleich zu einem Heidinai jetzt nicht die Spielzeit bekommen hat.
Heidinai hat so viel Spielzeit auch nicht bekommen. Der hatte
aber schon mehr Phase als die anderen Jungs.
Ja,
muss man schon sagen.
Also beim Thema Altersstruktur wollte ich noch einmal einhaken. Also die könnte vielleicht sogar etwas gesünder sogar nächste Saison aussehen. Denn ich habe jetzt, weil wir jetzt einfach schon das zweite Mal über den Kader reden. Also der Kader war schon auch verdammt alt im Schnitt, würde ich behaupten. Und ich glaube, das ist noch so ein Resultat eben, dass man in der dritten Liga gestandene Spieler schnell brauchte in seinen Kader. Wie gesagt, der VfB war erst mit der Relegation kurz vor Vorbereitungsauftakt quasi aufgestiegen und musste dann in kurzer Zeit einen Kader zusammenstellen, der in der dritten Liga bestehen kann. Da hat man auch viel auf Erfahrung gesetzt. Davon ist einiges zu sehen. Dann ist natürlich bei denen, die seitdem da sind, auch einiges Erfahrung dazugekommen. Deswegen finde ich schon, und ich habe die Namen ja gerade genannt, also da finde ich, steht nächstes Jahr eine absolut erfahrene Truppe auf dem Platz, egal wer jetzt im Sommer noch dazukommt. Und dann hat man halt jetzt drei der älteren Spieler eben, hat man sich von ihnen getrennt. Und das ist, ja, das ist nicht immer schön, das ist auch sicherlich, tut dem einen oder anderen weh, einen Max Wegener und einen Marcel Abja, weil die nun mal echt absolute Gesichter der Mannschaft sind und auch Sympathieträger. Und aber im Fußball muss man dann, wenn man professionell und den Weg nach oben finden will, halt auch mal solche Entscheidungen treffen.
Ja, du hast es super gesagt. Ich weiß nicht, was ich da noch ergänzen soll.
Sag um und das aus deinem Mund.
Aus meinem Mund, ja. Kaum zu glauben.
Ja. Nee, also das Gespräch mit Sebastian Schachten ist immer interessant. Er hat natürlich auch so zum Beispiel zwei Aspekte, auf die will ich nochmal kurz eingehen, angesprochen, die in der Analyse im Sommer ein großes Thema sein sollen oder sein werden. Und das ist zum einen eben das vielfach besprochene Problem, dass der VfB immer wieder große Probleme gegen Mannschaften hat, die tief stehen. Da die entscheidenden Lösungen zu finden und dann bei Ballverlusten eben nicht direkt in ein Konter zu rennen. Das ist diese Saison definitiv viel zu häufig passiert.
Aber würdest du sagen, also das ist für mich jetzt aber eher eine Sache, wo man auf taktischer Seite arbeiten muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da jetzt am Spielermaterial gelegen hat, weil wenn du überlegst, wir haben vorhin drüber gesprochen, Krasinski, ich glaube der, also wenn man die Gesamtscorer betrachtet, der Mannschaft der Beste. Dann hast du Demay, der ja da ja normalerweise auch noch neben ihm gespielt hat. Buchtmann ist ja auch da. Mir würde jetzt so ad hoc, da wüsste ich jetzt nicht, warum du da jetzt auf einmal einen neuen, jüngeren Spieler reinwerfen solltest, auch in der Defensive. Die ist ja eigentlich, steht ja eigentlich auch mit Schröder und Deichmann. Und
Anwar Adam nicht zu vergessen.
Anwar Adam, genau. Also ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, müsste er auf taktischer Seite angesetzt werden, weil die Spieler, die da sind, auf den Positionen, sind ja eigentlich gut genug.
Ja. Achtung, da gebe ich dir recht.
Was ist denn heute los?
Nein, da gebe ich dir recht, aber dennoch wird es ein Thema in der Analyse sein. Ne?
Ja,
du hast
klar.
Jetzt noch Nico Knüstock vergessen, der jetzt auch
unter Kilic auf die 6 gerückt ist oder auf die 8.
Sehr, sehr häufig im halblinken Mittelfeld oder auf der 6 gespielt hat, der ja auch ein spielerisches Element der Mannschaft gibt. Also die Namen sind schon da, aber man hat es halt zu häufig nicht gesehen, dass das Potenzial da auf dem Platz eigentlich steht. Und da wären wir dann auch beim zweiten Aspekt, den Sebastian Schachten genannt hat. Sorry Leute, der Frosch von letzter Woche ist immer noch da.
Aber hat sich wieder eingeschlichen.
Ich kämpfe wacker mit ihm. Und zwar, das ist die Auswärtsschwäche und die haben wir ja schon mal kurz benannt heute am Anfang. Ne? Also das ist, und das weiß ich auch von den Verantwortlichen, Thema, was auf jeden Fall auf dem Tisch liegt. Warum haben wir auswärts so, so große Probleme, auch gegen Mannschaften, die definitiv qualitätstechnisch weiter unten angesiedelt sind, dominant zu sein, spielerische Lösungen zu finden und solche Spiele so souverän, sag ich mal, zu gestalten, wie es jetzt, auch wenn die Luft ein bisschen raus ist, am Samstag in Eimsbüttel der Fall war.
Ja, aber ich glaube, dann wird sich zeigen, wie die Mannschaft dann auch in der neuen Saison auftritt, weil Kilic hat dann das erste Mal eine ganze Sommervorbereitung mit dem Team. Ich meine, er hatte jetzt zwar im Winter schon das erste Mal so eine kleine Vorbereitung, wo er auch mal Zeit hatte, auf die Mannschaft einzugehen. Nichtsdestotrotz ist es ja mitten in der Saison. Und das wird das erste Mal sein, dass er jetzt wirklich einen ganzen Sommer Zeit hat, dass er sich mit der Mannschaft auseinandersetzen kann, mit den Spielern auseinandersetzen kann. Und ich bin gespannt, zu was die Mannschaft dann in der Lage ist.
Ja,
wenn man eben auch diese, wenn man die Zeit hat. Also ich will jetzt, es tut mir leid, ich will jetzt nicht wieder die Brücke schlagen zum HSV, aber ich meine mich zu erinnern. Nein. Ich meine, es war jetzt nur ein Spiel, das war das Stadtderby, ist ja völlig klar, aber da wurde er gefragt, warum es denn jetzt erst funktioniert hätte bei den letzten beiden Spielen gegen Braunschweig und gegen St. Pauli. Und da hat er einen Satz gesagt, den fand ich eigentlich ganz gut. Er hat gesagt, er hatte mal Zeit zum Arbeiten. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die überall, egal in welcher Liga, eminent wichtig ist. Ein Trainer braucht Zeit zum Arbeiten. Wir haben es schon mal angesprochen im Winter, dass die Arbeit unter der Woche mit der Mannschaft eine ganz andere ist, als wenn du wirklich, wirklich Zeit hast, mit der Mannschaft und mit deinem ganzen Staff an gewissen Abläufen zu arbeiten etc. Und ja, deswegen bin ich auch relativ zuversichtlich, was die nächste Saison angeht, wenn alle mal wirklich Zeit haben, sich miteinander zu beschäftigen beim VfB.
Ja, das ist übrigens auch etwas, was zumindest meine persönliche Erwartungshaltung, auch vielleicht die der anderen Betrachter, so ein bisschen nach oben schraubt. Das Fuhrt jetzt im Sommer wirklich, wirklich mal lange Zeit hat, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und dann finde ich, ja, sollte man auch sehen auf dem Platz, dass ich was in den Bereichen, in denen der VfB seine Probleme hat, getan hat. Ne?
Definitiv. Und so langsam kommen wir jetzt auch Richtung Nachspielzeit unserer heutigen Folge. Durch die vielen Frösche, die Lars im Hals hat, muss einiges nachgespielt werden, genauso wie letzte Woche.
Es ist wirklich zurzeit ein Kampf. Es
und
tut mir leid, aber ich...
Genau wie in der alles. Letzten Woche kommen wir nochmal zum Tabellenkeller der Regionalliga Nord, weil es da eben auch um zwei Mannschaften geht, die gar nicht so weit weg vom VfB sind, nämlich den SSV Jeddelo und Weiche Flensburg, die beide akut im Abstiegskampf stecken. Weiche Flensburg hat, ich glaube, 34 Punkte, Jeddelo ist bei 33 und ja, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir miteinander gesprochen haben, hat Flensburg jetzt Jeddelo überholt. Jeddelo hat, muss man aber dazu sogar sagen, sogar ein Spiel mehr noch als Weiche. Ja. Das heißt, Weiche könnte, wenn sie das Nachholspiel sozusagen gewinnen, sogar noch weiter wegziehen.
Genau, also Weiche Flensburg hat Jeddelo tatsächlich wieder überholt. Jeddelo hatte durch einen Sieg im Nachholspiel letzte Woche gegen Drochtersen-Assel, absolut überraschend auch, starke Leistung,
ja.
1-0 gegen Drochtersen-Assel.
War ich auch sehr überrascht.
Ist damit an Flensburg vorbeigezogen. Jeddelo hat jetzt an diesem Wochenende eine erwartbare 4-0, auch wenn es ein bisschen hoch ist, Niederlage bei Hannover 96 2 kassiert. Die übrigens, kurzer Zusatz, wegen der Niederlage von Phoenix Lübeck fast Meister sind. 5 Punkte Vorsprung vor Meppen und Phoenix, 2 Spieltage vor Saisonende. Also das Ding ist quasi durch. Ja, Jeddelo 33, Flensburg 34. Das klingt eigentlich nach einem echt spannenden Duell, aber man muss halt leider aus Ammerländer Sicht bedenken, dass Flensburg an diesem Mittwoch noch ein Nachholspiel gegen den Bremer SV hat, zu Hause auch. Dann spielen sie noch auswärts beim HSV 2 und zu Hause gegen Norderstedt. Ehrlich gesagt sind da 6 Punkte aus Flensburger Sicht. Also wenn ich jetzt Flensburger wäre, würde ich sagen, sind sie Pflicht. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall denkbar. Und wenn Flensburg halt diese 6 Punkte holt, dann sind selbst 6 Jeddeloer Punkte aus den 2 Spielen gegen Spelle und Eimsbüttel, die absolut möglich sind, zu wenig.
Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass der Bremer SV und Norderstedt, die beide direkt vor Weiche und Jeddelo in der Tabelle platziert sind, die beiden Mannschaften sind schon gerettet. Und natürlich sprichst du dann da immer davon, von der Integrität des Wettbewerbs. Aber sind wir mal ganz ehrlich, da wird keiner, glaube ich, von den Jungs bei den Mannschaften, kann ich mir nicht vorstellen, dass die alle so heiß wie Frittenfett auf den Sieg sind, sondern...
Ja, und dann kommt halt dazu, dass das zwei Mannschaften sind, die ja ohnehin eigentlich so auf Augenhöhe mit Weiche Flensburg
exakt,
sind.
Genau.
Und halt jetzt nicht, die spielen jetzt nicht zum Beispiel gegen den VfB oder halt Holstein Kiel 2, Mannschaften, die qualitativ eigentlich besser sind, bei denen es dann um nichts mehr geht, sondern halt auch noch auf Mannschaften, ja, die ohnehin nicht viel besser sind. Das gibt mir das Gefühl, dass Weiche Flensburg leider wahrscheinlich die Punkte holen wird. Aber ja, wir drücken natürlich auf jeden Fall Jedlo die Daumen.
Die ja aber auch zwei Spiele haben, die eigentlich gegen Spelle und Eimsbüttel, zwei Mannschaften, die auch schon abgestiegen sind.
Genau, also ich glaube, dass Jedlo auch 6 Punkte holen wird. Dann stehen sie bei 39. Allerdings, wenn halt Flensburg 6 Punkte aus seinen 3 Spielen holt, dann stehen sie bei 40. Dann würde auch das nichts mehr bringen. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung, da geht's dann immer noch darum, bedeutet dieser viertletzte Platz, den Jedlo zurzeit innehat, den direkten Abstieg? Das wäre der Fall, wenn Hannover als Meister nicht aufsteigt. Oder bedeutet es den Relegationsplatz? Das wäre der Fall, wenn Hannover seine Aufstiegsrelegation gegen den Bayernmeister Würzburg gewinnt.
Die echt irgendwie auch schwer einzuschätzen sind, also qualitativ, die Liga, in der die spielen, es ist so... Ja, du hast so immer meistens 2, 3 Mannschaften, die auf Augenhöhe sind und auch um den Aufstieg mitspielen oder um die Meisterschaft. Aber der Rest der Liga ist, ja, wie gesagt, also ist schwer zu einzuschätzen, die Qualität von Würzburg. Aber wenn Hannover da wirklich mit dem, sag ich mal, besten Spielermaterial aufläuft und auch ein Lars Gindorf wieder einsetzt, der ja in den letzten Wochen und Monaten seit Anfang März ja auch bei den Profis mitgespielt hat.
Ja, ich glaube, der darf nicht mehr.
Der ist der hat sich festgespielt, ne?
Hochgezogen zu den Profis, der hat da seit Wochen jetzt auch seinen Platz, teilweise sogar Stammelf gespielt. Hat die Entwicklung gemacht, die man sich so als Profi
hat. Eine Bude gegen Pauli gemacht, genau. Ehrenmann, der Junge.
Ja, das freut dich wieder, ne? Ja. Die Entwicklung gemacht, die man sich von so einem Spieler erträumt aus einer zweiten. Ja, wie du sagst, ich finde Würzburg auch schwer einzuschätzen, weil wir das natürlich nicht sehen. Der Name an sich ist natürlich ziemlich groß, haben ja auch eine Vergangenheit in der dritten Liga.
Vor nicht allzu langer Zeit auch zweite Liga gespielt.
Genau.
Mit Bernd Hollerbach. Bernd Hollerbach, das weiß ich noch.
Ja, deswegen erwische ich mich dabei, dass ich immer denke, für mich ist Würzburg irgendwie favorisiert. Aber wir haben kein Spiel von den Würzburger Kickers gesehen und wie wir ja inzwischen wissen, wir haben wochenlang dran gezweifelt, macht Hannover 96-2 da durchaus ernst. Die haben gezeigt, dass sie eine gute Truppe haben, von daher würde ich das eigentlich als relativ offen sehen und ja, klar, da wird natürlich, wenn es denn so kommt, jeder Jedeloer Daumen gedrückt sein, ja.
Auf jeden Fall.
Es könnte übrigens zu einer sehr interessanten Relegation da kommen. Falls Jedlo Relegation spielt, könnte man auf Atlas Delmenhorst treffen.
Oh, das wird heiß.
Das ist
heißes Paket.
Da gibt's auch viele interne Beziehungen bzw. Wechsel in den letzten Jahren. Unter anderem der Trainer Kai Riebau war ja bei Jedlo, dann war er bei Atlas Delmenhorst, dann war er wieder bei Jedlo. Inzwischen ist es halt Björn Lindemann. Da gab's so einige Wechsel hin und her. Man ist ja auch nicht weit entfernt. Ja, das wäre durchaus spannend.
Das ist auf jeden Fall, wo man ein Auge drauf haben kann. Für den VfB.
Ich behaupte, da wären wir vor Ort, wenn das stattfindet. Aber noch ein bisschen.
Bin ich mir ziemlich sicher.
Ein bisschen hin.
Falls das überhaupt passieren sollte. Also aber wie hoch die Wahrscheinlichkeit jetzt, ist.
Ich glaube jetzt aber einfach, wenn wir nochmal das aus VfB-Sicht sehen, glaube ich, drücken wir alle dem SSV Jedlo die Daumen, weil um die Ecke 2 schöne Spiele.
Denke ich auch.
Wir hoffen mal, dass sie drin bleiben.
Für den VfB geht es
übrigens, wenn sie drin bleiben. Schlag einfach nochmal den Bogen zu Max Wegner, ist auch um die Ecke.
Ja du, das hast du jetzt gesagt.
Da
wer weiß.
Ja nun auch schon den ein oder anderen Wechsel zwischen den beiden Vereinen
gegeben. Du hast ja auch den Wechsel von Militz vorhergesagt.
Ja, man nennt mich auch den Seher.
Ja, du hast ja auch eine Brille auf. Also passt.
Ja, den Seher mit Sehhilfe.
Für den VfB geht es jetzt die restlichen 2 Partien noch gegen St. Pauli 2. Und dann eben, das haben wir letzte Woche auch schon gesagt, gibt's nochmal ein letztes heißes Spiel gegen Blau-Weiß-Loh, ne?
Ja, jetzt am Freitag erstmal um 18:30 das letzte Heimspiel der Saison gegen Pauli 2. Leider nicht so der attraktive Gegner, sag ich mal.
Aber ja, auch kein attraktiver Verein, ne?
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass an einem Freitagabend, an dem ich glaube, die Wettervorhersage ist recht gut, auch für Ende der Woche, da kann ich mir vorstellen, dass die einen oder anderen doch nochmal Bock haben, ins Stadion zu kommen.
Ja, ich würde mich freuen, wenn da ein paar Tore fallen, auf jeden Fall.
Ja, das bestimmt. Komm, da geht's für beide um nichts mehr. Da kann man doch mal ein bisschen ins Risiko gehen.
Frei aufspielen, wie man so schön sagt. Ja. Ihr hört uns nicht wie gewohnt nächste Woche wieder.
Ja, da liege ich auf Kreta am Strand.
So. Ja, ich gönne es dir. Schön braun gebrannt,
ja, schauen wir
Sonne
mal.
Knallt.
Schauen wir mal. Wettervorhersage ist ganz
müsstest
gut.
Fällt das dann nicht genau auch auf den Termin des Champions-League-Finals? Kannst du das in Griechenland gucken, bei Sonne?
Jetzt muss ich dir ehrlicherweise entgegnen, wann das Champions League Finale ist, weiß ich nicht, aber nein,
ich bin mir nämlich auch gerade unsicher. Nein, ich glaube, es ist eine Woche später, ne?
Kann nicht sein, weil
in der Pfingstwoche ist es, glaube ich.
Das Urlaubswochenende, wo wir dann auf Kreta sind, da ist der letzte Bundesliga Spieltag.
Ja, jetzt stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Wie ihr merkt, auch bei Terminen sind wir nicht immer sattelfest.
Vor allen Dingen, wenn wir in der Woche den Urlaub geplant haben, dann gucke ich nicht so auf die Termine.
Ja, erhol dich gut.
Ja, mache ich, damit ich das dann nochmal mit dir ertragen kann, oder was meinst du? Nein, warum? Das nehme ich zurück. Es ist aber fest jedes Mal mit dir.
Ja, finde ich auch. Mit mir, also wenn man sich Zeit mit mir verbringt, ist es immer ein Fest.
Das hast du jetzt gesagt, das lasse ich mal so stehen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder dann, nämlich am Mittwoch, den 22. Mai. Jetzt fragt ihr euch, warum Mittwoch? Das ist
Pfingsten.
Das Pfingstwochenende davor. Genau. Das heißt, den Pfingstmontag, da treffen wir uns hier noch nicht in der Redaktion, sondern wir treffen uns erst dann an einem Dienstag nach Pfingsten, um über das letzte Saisonspiel gegen Blau-Weiß-Lohne, um über die gesamte Saison zu sprechen. Wir werden da sicherlich auch uns die ein oder andere Kategorie, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ausdenken, die wir nochmal ein bisschen in der Nachbetrachtung der Saison einfließen lassen. Und dann wird sich sicherlich in den nächsten zwei Wochen auch einiges noch vom Personal getan haben.
Bei schönstes Tor, wenn ich so denken müsste, da fällt mir eigentlich fast wieder nur die Bude gegen den VfB ein, von letzter Woche. Aber
du denkst direkt an die erste Kategorie, Sarum, das gefällt mir, du bist jetzt schon drin.
Ich bin schon hier, ja, ich bin jetzt schon im Tunnel.
Schönstes Tor VfB, Orelo Bongo, aber ich weiß nicht, ob es das wirklich schönste war, der Seitfallzieher gegen Norderstedt, aber dafür müsste nee,
ich jetzt immer
auch noch alle spielen.
Ich habe immer noch das Tor im Kopf, da haben wir auch noch bestimmt 5 Minuten lang drüber diskutiert, dass ich gesagt habe, dieses eine schöne herausgespielte Tor das für mich schöner war als der Halb-Seitfallzieher von Lubongo.
Er war schon ein Seitfallzieher, war kein Halb-Seitfallzieher.
Sagst du jetzt.
Schönste Gegentor hat auf jeden Fall der SSV Jenlo geliefert, da hast du recht. Wie hieß er denn noch? Eid Hamid.
Genau, Allah Eid Hamid.
Kann ich mir so schwer merken. Aber ja, das war auf jeden Fall spektakulär.
Wie immer.
Ansonsten wisst ihr, ne? Lasst einen Daumen da, schreibt uns eine E-Mail an red.sport@nwzmedien.de. Wir freuen uns über jegliche Form der Anregung.
Bleibt sportlich. Ciao.
Ciao, ciao.
If you want to see more companies make things in America, consider buying more things from companies who are already doing that very thing. Companies like American Giant. These guys have been making t-shirts, sweatshirts, flannels, and blue jeans in America for the last 14 years, with cotton grown right here in the USA. That means good jobs for lots of hardworking Americans in factory towns all over the country. Check out their stuff in stores everywhere, or pick up something awesome at American-Giant.com.